Guten Morgen auch von meiner Seite. Jetzt möchte ich gleich starten mit der Frage, was denkst du? Ist Jesus der Messias? Denkst du, er kann dich mit Gott versöhnen? Das ist das, was die Teenies euch versucht haben zu fragen. Denkst du, ist Jesus der Messias? Alles, was Jesus gesagt und getan hat, weist darauf hin, dass er es ist. Er ist der Messias, er hat es bewiesen. In der Fotostory haben wir versucht zu erklären, dass die führenden Juden, die die Verantwortung hatten, genau darüber die Entscheidung zu treffen, Jesus abgelehnt haben. Mit der offiziellen Begründung, er ist von Satan besessen, er kann nicht der Messias sein. Für sie war Jesus Unruhestifter und ein Gotteslästerer. Und die führenden Juden empfanden das, was Jesus gesagt und getan hat, so sehr als Zumutung, dass sie seinen Tod wollten. Sie wollten das Problem ausräumen. Sie wollten ihn loswerden. Wir haben euch am Ende der Fotostory davon erzählt, dass es aber einige Menschen gab, die in Jesus ihrem persönlichen Messias begegnet sind. Maria war eine von ihnen. Sie sind Jesus begegnet. Sie haben Jesus nahe an sich herangelassen. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Und aus dieser Gemeinschaft sind echte Beziehungen entstanden. Maria hat ihr Leben mit Jesus geteilt und das hat etwas mit ihr gemacht. Vielleicht kann das Zeugnis von Maria, ich werde erzählen, was sie tut am Ende, für dich ein Hinweis sein, zu überlegen, ist Jesus mein eigener Messias? Wer darf Jesus für dich sein? Vielleicht ist ihr Zeugnis ein Punkt, darüber nachzudenken. Jetzt wird Emma uns den Predigttext vorlesen.
Ich lese Johannes 12, 1 bis 8. 6 Tage vor dem Passafest ging Jesus nach Bethanien. Dort wohnte Lazarus, den er vom Tod auferweckt hatte. Man hatte ein Festessen für Jesus vorbereitet. Martha half bedienen, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch lag. Da nahm Maria eine Flasche mit reinem kostbarem Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete sie anschließend mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen verteilt? Er sagte das nicht, weil er den Armen etwas Gutes tun wollte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Gemeinschaftskasse und griff oft zu eigenen Verwendungen hinein. Aber Jesus sagte, lass sie in Ruhe, sie hat es für einen Tag meines Begräbnisses getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch.
Das, was die Emma uns gerade vorgelesen hat, spielt genau eine Woche vor dem Tod von Jesus statt. In Bethanien wird ein Festessen für Jesus gegeben. Und wir wissen nicht von Johannes, sondern von Matthäus, dass der eigentliche Gastgeber Simon war. Simon war ein Mann, den Jesus von seinem Aussatz befreit hat. Und Simon gibt in Bethanien dieses große Festessen zu Ehren von Jesus, weil er sich bedanken möchte. Er ist Jesus begegnet, er möchte ihm danken. Dazu lädt er ihn und seine Jünger ein und es sind noch mehr Menschen anwesend, die auf ihre Weise auch irgendwie Jesus ihre Liebe und Dankbarkeit ausdrücken wollen. Die Geschwister Lazarus, Maria und Martha, die waren auch dort. Und wir wissen von Johannes, dass Martha bei dem Essen bediente. Also im Grunde wirbelte Martha in der Küche vom Simon rum, obwohl sie gar nicht zuständig war. Aber sie wollte auf ihre Art und Weise irgendwas zu dem Festessen beitragen. Sie wollte auf ihre Art Dankbarkeit gegenüber Jesus ausdrücken. Und deswegen hat sie bedient und gekocht und war zuständig in der Küche. Lazarus war auch anwesend. Lazarus ist der Bruder von Martha, das habe ich schon gesagt. Und Lazarus drückt seine Dankbarkeit Jesus gegenüber einfach schon dadurch aus, dass der anwesend war. Kurze Zeit vorher war er noch tot. Und jetzt ist er anwesend, weil Jesus ihn lebendig gemacht hat. Also einfach, weil er da war, gab er mit dem, dass er da war, Jesus die Ehre und drückte Dankbarkeit aus, weil Jesus an ihm gehandelt hat. Er musste gar nichts tun. Lazarus brauchte nur da sein. Das genügte. Ausschlaggebend war, was Jesus für ihn getan hat. Und in der Bibel steht, dass allein deswegen Leute nach Bethanien kamen, und zum Glauben an Jesus kamen, weil sie Lazarus gesehen haben. Also Lazarus musste nur da sein. Und das, was Jesus an ihm getan hat, war ausschlaggebend dafür, dass Leute zum Glauben an Jesus gekommen sind. Lazarus muss nichts tun. Es genügt, was Jesus an ihm getan hat. Und ich sage das so genau, weil das für uns zutrifft. Es genügt, was Jesus für uns getan hat. Und dann drücken wir aus, wer Jesus ist, indem einfach, dass wir da sind. Ich möchte das kurz erklären. Wenn wir unversöhnt mit Gott sind, ich habe am Anfang gefragt, glaubst du, dass Jesus dich mit Gott versöhnen kann? Die Bibel beschreibt, dass wenn wir unversöhnt mit Gott sind, dann sind wir tot für die Beziehung mit Gott. Dann steht da was dazwischen. Dann leben wir nicht das Leben, was Gott sich eigentlich für uns gedacht hat. Wenn wir getrennt sind von Gott, also tot in der Beziehung zu ihm, dann brauchen wir jemanden, der uns rettet. Wir können das nicht ausräumen, wir können das nicht lösen, wir können uns nicht selbst lebendig machen. Das ist der eine Teil und das war im Grunde das Bild von Lazarus im Grab. Er war tot für die Beziehung mit Jesus und er roch nicht mehr so gut. Das ist der Ist-Zustand von uns Menschen, das sagt die Bibel. Eigentlich sind wir tot für die Beziehung mit Gott. Wir brauchen jemanden, der kommt und uns mit Gott versöhnt, alles ausräumt, was uns trennt. Wenn du aber anerkennst, dass Jesus tatsächlich der Messias ist, derjenige, den Gott, dann macht Gott in Jesus uns wieder lebendig für die Beziehung mit ihm, weil in Jesus Gott auf uns zutritt und sagt, es ist alles gut. Ich sorge dafür, dass alles, was zwischen uns steht, weggeräumt ist. Ich möchte Beziehung mit dir, ich mache dich lebendig. Und wenn du das anerkennst, wenn du das glaubst, wenn du das annimmst und Jesus an dich ranlässt, dann wirst du lebendig und andere können das sehen. Ja, das hat Auswirkungen nach außen. Und dann bezeugst du einfach damit, dass du da bist, dass Jesus existiert und wer Jesus ist. Du bezeugst, wenn du zu Jesus gehörst, dass Jesus versöhnt und dass Gott auf dich zugetreten ist. Einfach, weil er an dir gehandelt hat, weil er dir vergeben hat, weil er auf dich zugekommen ist. Und dann verbreitest du einen angenehmen Duft. Nicht mehr diesen stinkenden Grabgestank, den der Lazarus noch hatte, als er tot war, sondern dann ist diese Auswirkung, dass andere Jesu Handeln an dir sehen, wie ein Duft, der sich ausbreitet. Einfach, weil du da bist. Einfach, weil Gott an dir gehandelt hat. Das möchte ich euch erklären, und zwar mit der Geschichte von Maria. Maria drückt ihre Dankbarkeit und ihre Liebe Jesus gegenüber ziemlich eindrücklich und auf eine besondere Art und Weise aus. Bei Johannes steht, das hat Emma vorgelesen, Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Maria salbt Jesus die Füße. Nadenöl ist ein ganz, ganz kostbares, wertvolles Öl, das aus der Wurzel eines indischen Baldrian-Gewächses gewonnen wurde. Baldrian? Ja. Aus der Wurzel einer Pflanze. Kostbares Öl, sehr selten, sehr wertvoll. Emma hat vorgelesen, man musste 300 Silberstücke bezahlen, um diesen halben Liter Öl zu bekommen. Es sind im Grunde 300 Dinare für 300 Gramm Nadenöl. Das war ein Jahreslohn von einem Mann in Israel. Also es ist ein Vermögen, was Maria hier einfach ausschüttet. Und erstmal ist das, was sie tut, nicht ungewöhnlich. Es war üblich, bei Festessen oder bei besonderen Anlässen, Gäste den Kopf mit Öl zu salben, um auszudrücken, du bist mir wertvoll, es ist schön, dass du da bist, ich freue mich über dich, du bist besonders in meinen Augen, ich nehme dich raus und ich möchte dir was Gutes tun. Und bei Matthäus steht wieder, dass Maria das tatsächlich tut, sie salbt erst den Kopf von Jesus, aber dann auch noch seine Füße. Ihr kennt es bestimmt, im Psalm 23, Vers 5 steht, du bereitest vor mir einen Tisch, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das ist diese ehrerbietige Gastfreundschaft, wenn man einem sagen wollte, schön, dass du da bist, ich freue mich über dich, ich freue mich an dir, gut, dass du da bist, bleib in meiner Gegenwart. Es gibt auch noch diese andere Seite, es wurden Könige, Priester und Propheten gesalbt, wenn sie in ein bestimmtes Amt eingesetzt wurden. Also wenn sie für einen Dienst berufen würden. Aber es ist, bedeutet dieser gleiche Ausdruck. Sie wurden gesalbt, weil man ihnen gesagt hat, du bist herausgenommen, du bist besonders für mich und ich salbe dich, um dir Gutes zu tun und dich auszurüsten für deinen Dienst, um dich zu stärken. Also ist Salben im Grunde ein Segnen. Der Gesalbte wird gesegnet und gleichzeitig dazu befähigt, das zu tun, wofür er erwählt wird. Das Gleiche tut Gott, wir feiern heute Pfingsten, wenn er seinen Geist schenkt. Gott nimmt dich raus und schenkt seinen Geist und drückt aus, du bist wertvoll für mich, ich habe dich herausgenommen und ich will dir alles geben, was du brauchst in deinem Leben mit mir. Das bedeutet Salben, das bedeutet, wenn Gott seinen Geist gibt. Wir haben am Anfang der Fotostory erzählt, dass Jesus das erlebt bei seiner Taufe. Da wird der Mario getauft von Yannick. Wir haben erzählt, dass eine Stimme zu hören ist und Gott spricht in dem Moment, als Jesus auftaucht aus dem Wasser, du bist mein geliebtes Kind, ich bin mit dir, du gehörst zu mir. Und er sagt den anderen, ihr sollt auf ihn hören. Also Gott stellt sich zu Jesus, nimmt ihn heraus, drückt seine Liebe aus und rüstet ihn aus mit allem, was er braucht. Und das, was da so deutlich wird bei Jesus ist, dass wenn Gott salbt, wenn Gott seinen Geist gibt, gibt Gott sich selbst. Gott sagt, du bist mir wertvoll und jetzt komme ich mit meinem Geist selber in dein Leben hinein. Ich komme selbst. Ich segne dich mit mir selbst. Das passiert zu Pfingsten. Das passiert, wenn Gott seinen Geist gibt. Ja, und jetzt haben wir euch erzählt, dass Maria nicht nur den Kopf von Jesus salbt, sondern sie zerbricht dieses ganze Alabasterfläschchen und gießt alles aus, was sie hat. Sie gießt es über Jesu Füße und trocknet die Füße von Jesus mit ihrem Haar ab. Sie ehrt Jesus und das, was sie hier ausdrückt, ist eine ganz tiefe Liebe und Dankbarkeit. Sie gibt das Kostbarste, was sie hat. Sie denkt nicht an das, was die anderen davon halten würden. Das ist eine selbstvergessene Liebe. Sie will Jesus überfließend danken und das drückt sie aus, indem sie alles ausschüttet, was sie hat, das Kostbarste. Liebe rechnet nicht, Liebe verschwendet. Und genau das wird deutlich in dem, was Maria tut. Sie fragt nicht, was habe ich davon, sondern wie kann ich dir Gutes tun? Und dann erfüllt diese Liebe, die hier zum Ausdruck kommt, das ganze Haus, die ganze Umgebung mit dem Duft dieses wohlriechenden Öls. Alles ist erfüllt. Es hat Wirkung auf die Leute, die mit im Haus sind. Es ist zu sehen, diese Liebe zwischen Jesus und Maria. Sie ist zu sehen, sie ist zu riechen. Sie wird wahrgenommen. Und das, was da wahrgenommen wird, ist im Grunde nur die Reaktion auf das, was vorher schon zwischen Jesus und Maria war. Jesus ist Maria begegnet, da ist was entstanden zwischen den beiden. Da ist Nähe, da ist Gemeinschaft, da ist Beziehung. Jesus schenkt sich selbst und Maria reagiert mit ihrer Liebe einfach nur auf das, was sie vorher geschenkt bekommt. Dieses Ausgießen des Öls ist Ausdruck von dem, was Jesus ihr vorher schenkt. Sie drückt einfach ihre Liebe aus. Und das, was da gewachsen ist in der Beziehung, ist für die anderen sichtbar. Das, was da gewachsen ist zwischen Jesus und Maria, hat Auswirkungen in diese ganze Umgebung hinein. Das heißt, dass deine Liebe zu Jesus bezeugt, wie Jesus ist, egal wie du deine Liebe zu ihm ausdrückst. Die Liebe, die du Jesus gegenüber ausdrückst, hat Wirkung auf dein ganzes Umfeld. Es gibt zwei Reaktionen, die werden auch in dem Text beschrieben. Ich erkläre mal, was Johannes tut. Johannes, der dieses Evangelium schreibt, der sieht, was da geschieht, der nimmt diesen Duft wahr, hat eine Wirkung auf ihn, was Maria da ausdrückt und er kann nicht anders, als es aufzuschreiben, um es weiterzuerzählen, weil es ihn bewegt hat. Das ist die eine Reaktion. Und dann hat die Emma von Judas vorgelesen, der schimpft darüber, was Maria tut. Er klagt Marias Handlung an, aber er kommt mit falscher Moral. Er sagt, es wäre viel besser gewesen, das Öl zu verkaufen und diesen immensen Wert an Arme zu verteilen. Judas erkennt das, was Maria tut, nicht als Liebe. Er stößt sich dran, er regt sich auf, weil er diese Liebe nicht erkennt, weil er diese Liebe nicht hat. Er kann es nicht teilen. Es ist falsche Moral und bei Johannes wird beschrieben, was eigentlich im Herzen von Judas vor sich geht. Er steht, Judas sagte das nicht etwa, weil ihm die Arme am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Ja? Ihm ging es um sich selbst in der ganzen Geschichte. Das ist der Grund, warum er sich beschwert. Das ist seine Reaktion auf das, was Maria tut. Es gibt zwei Wirkungen. Einige sind bewegt, die anderen sind abgestoßen. Zwei Wirkungen. Und jetzt möchte ich euch erzählen, wie Jesus reagiert, weil das besonders ist, was er tut. Er weist Judas zurück. Er sagt, lass sie in Ruhe. Schweig still. Lass es stehen. Und dann sagt Jesus etwas zu Maria, was eine ganz tiefe Bedeutung hat, die Maria wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erfassen konnte. Ich lese noch mal vor. Lass sie in Ruhe. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Und in dem Paralleltext steht noch ein wichtiger Satz. Da steht, das sagt Jesus, ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Das tue ich jetzt gerade. Ja? Da erfüllt sich Verheißung. Ich erzähle davon, wer Jesus ist und gleichzeitig, was Maria getan hat. Das erfüllt sich. Mit diesen Sätzen, die Jesus hier sagt, tut er drei Dinge für Maria. Und diese drei Dinge, die darfst du für dich persönlich nehmen, wenn du Jesu Liebe annimmst und deine Liebe ihm gegenüber ausdrückst, auf deine Weise. Ja? Das sind drei Punkte, die Jesus hier tut für dich, die ich dir jetzt erklären möchte. Das Erste, was Jesus macht, ist, er sagt, lass sie in Ruhe, er stellt sich schützend zu Maria und ergreift Partei für sie. Ja? Er schlägt diese verurteilende Haltung einfach zurück, er tritt für sie ein, er stellt sich dazu. Ja? Er wird ihr Anwalt und sie muss gar nicht für sich selber kämpfen. Jesus streitet für uns und wir dürfen stille sein. Das genau passiert hier in dem Moment. Das Zweite, was Jesus tut, er gibt der Tat Marias eine unglaubliche Bedeutung, eine Tiefe, die sie noch nicht erfassen kann. Er verbindet das, was sie da tut, das Salben, mit seinem Tod am Kreuz. Er sagt, sie hat mich vorbereitet auf mein Begräbnis. Er verknüpft ihre Handlung, ihre Liebe mit seiner eigenen Handlung, mit dem, was er tut. Und wir wissen, dass sein Tod am Kreuz eine immense Bedeutung hat. Nicht nur für Maria, sondern darüber hinaus für uns alle. Ja, und das kann Maria noch gar nicht erfassen und er tut es trotzdem. Er gibt Maria und ihrer Tat etwas Bleibendes. Es vergeht nicht, was sie getan hat. Es bleibt. Es bekommt ewigen Charakter. Es hat Bedeutung. Es hat Bestand. Es wird nicht vergehen. Es bleibt. Und das wird er tun. Jesus wird dich zu einem wesentlichen Bestandteil seines Reiches machen, weil deine Liebe zu ihm viel bedeutet. Einfach, weil deine Liebe ihm etwas bedeutet. Er macht dich zu einem Bestandteil von dem, was er tut. Das Dritte, was ich euch erzählen möchte, das Dritte, was Jesus tut, ist, dass er sein eigenes Leben mit dem Leben von Maria verbindet. Er sagt immer, wenn man auf der Welt davon reden wird, wer ich bin, wird man auch darüber reden, wer Maria ist und dass sie mich geliebt hat. Das habe ich getan. Jesus verbindet sich mit ihr. Was für eine Ehre. Was für eine Ehre, die Jesus Maria dazu teilwerden lässt. Er verbindet seinen Namen mit dem Namen von Maria. Und die gleiche Ehre lässt er auch Simon, dem Aussätzigen, zuteilwerden und Lazarus und Martha, ja, alle Menschen, die ihm gegenüber ihre Liebe ausdrücken, die verbindet er mit sich selbst. Die dürfen seinen Namen tragen. Immer wenn sein Name genannt wird, wird auch dein Name genannt, wenn du Jesus lieb hast. Das tut er. Jesus wird sein Leben auch mit deinem Leben verbinden, wenn du seine Liebe erwiderst. Denn Jesus ehrt die, die ihn lieben. Das tut er einfach. Er macht es. Und am Ende ist das ganze Haus von dem Duft des Öls, von dem Duft deiner Liebe erfüllt. Alle können es sehen. Und dann wird dein Leben, wenn du ihn liebst, zum Zeugnis für Jesus, das habe ich gerade bei Lazarus erzählt, einfach weil du da bist, einfach weil er in dir gehandelt hat, bezeugst du, wer Jesus ist in seiner Art, in seinem Wesen. Du musst gar nichts tun, du brauchst einfach da sein. Ich möchte euch einige Verse vorlesen aus 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Da greift Paulus das nochmal auf, was hier passiert. Das sind großartige Verse und die möchte ich dir zusprechen. Da steht in 2. Korinther 2, Vers 14 bis 16a, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Wenn du Jesus gegenüber auf deine Art und Weise Liebe ausdrückst und deine Dankbarkeit, egal wie, dann wird Jesus dich in seinem Triumphzug mitziehen. Er ist Sieger, er ist der Retter, er ist der Herr. Er wird dich mitnehmen in seinem Triumphzug und er macht dich zu diesem wohlriechenden Duft, der auf Jesus hinweist, egal wo du hinkommst, egal was du tust. Jesus schmückt sich mit dir, mit deinem Duft. Wir wollen heute 4 von unseren Teenies verabschieden. Ziemlich traurige Geschichte. Und wir werden euch gleich segnen. Und dieses Segnen drückt im Grunde genau das Gleiche aus, was ich gerade erzählt habe. Wir wollen euch sagen, dass ihr besonders für uns seid. Es ist schön, dass ihr da seid. Und ihr seid ein wesentlicher Teil dieser Gemeinde, ihr gehört dazu. Wir wollen euch herausnehmen und segnen und wir wünschen euch, dass euer Leben, weil es mit Jesus verknüpft ist, dieser Wohlgeruch wird, dass euer Leben Auswirkungen hat und dass euer Leben im Kern freudig ist, weil ihr erkennt, wer Jesus für euch ist. Das werden wir gleich tun und bevor wir das tun, möchte ich noch einen Schritt gehen. Jetzt sind wir ja noch eine Woche vor dem Tod von Jesus, wir feiern aber Pfingsten, da muss ich jetzt kurz noch hinkommen. Eine Woche später, nachdem Maria Jesus salbt, ist Karfreitag. An diesem Tag drückt Jesus aus, auf welche Weise er dich lieb hat. An diesem Tag, Karfreitag, lässt es sich Jesus alles kosten, was er hat, um dich zu retten. Er gießt sein ganzes Leben aus, er behält nichts für sich zurück, um seiner Liebe Ausdruck zu geben, die er dir gegenüber empfindet. Jesus kommt, um sich mit dir zu versöhnen. In Jesus kommt Gott und sagt, es ist gut, es ist alles gut. Von meiner Seite ist nichts mehr zwischen uns. Ich räume es hier weg, ich räume es aus, es ist alles gut. Er tritt auf dich zu, schüttelt dir die Hand und sagt, es ist alles gut, es ist wirklich alles gut. Das macht Jesus Karfreitag, er hält nichts zurück. Er gießt sein ganzes Leben aus, weil er dich liebt und weil er dich lebendig machen möchte für die Beziehung mit ihm, für die Beziehung mit Gott, ja? Weil er dir dieses Leben wünscht, das er für dich geschaffen hat. Ja? Und dann kommt Ostern, 3 Tage später, ja? Ich muss ein bisschen schneller sein, wir müssen ja zu Pfingsten kommen, 3 Tage später darf dann alle Welt sehen, als Jesus aufersteht von den Toten, dass er tatsächlich der Messias ist. Das, was er gesagt hat und das, was er getan hat, war nicht leeres Gerede, sondern er beweist es und er tut es. Er ist der Messias, er ist auferstanden, er ist lebendig und er ist hier, er ist erfahrbar, er ist echt und er kann uns lebendig machen für die Beziehung mit Gott, weil er die Macht dazu hat. Das beweist er zu Ostern. Zur Himmelfahrt setzt er sich an die rechte Seite Gottes und regiert. Er ist der Herr, um uns zu retten, um uns zu dienen. Solch ein Herr ist er. Und dann kommt Pfingsten, da stehen wir heute, jetzt ist Pfingsten. Und wir feiern, dass Gott seinen Geist ausgießt und im Grunde zu dir sagt, ich möchte in dein Leben, ich möchte mit meinem Geist dich mit mir selbst beschenken. Ich bin verschwenderisch mit meiner Liebe, ich rechne nicht. Ich gebe dir alles, was ich bin, in dein Leben hinein. Sagst du ja zu mir? Glaubst du, dass ich dein Messias bin? Glaubst du, dass ich dich retten kann von dem, was dich trennt von mir? Ich möchte dir vergeben, es ist alles gut. Willst du das annehmen? Ich will mich selber schenken. Das tut Gott, wenn er seinen Geist gibt. Und genau in diesem Moment, wo Gott seinen Geist gibt, sagt er, du bist es mir wert, dass ich mein Leben für dich gebe. Du bist mir mehr wert als mein eigenes Leben. In meinen Augen bist du besonders und ich will dich segnen. Das ist meine Haltung. Ich will dich segnen, sagt Gott. Ich möchte selber zu dir kommen und ich möchte dein Leben ausfüllen. Ich will dir dienen. Das ist meine Haltung. Wenn du das möchtest, Und wenn du Ja dazu sagen kannst, dass Jesus der ist, von dem er sagt, dass er es ist, dann wird er dich zu einem Wohlgeruch machen. Und es wird Auswirkungen haben auf deine ganze Umgebung. Du brauchst einfach nur da sein. Amen.